So, auch wenn ein bisschen Unruhe noch im Saal ist, da unser Livestream beginnt, wollen wir die Zeit nutzen, dass es losgehen kann. Ich eröffne die Sitzung und darf Sie alle, die Sie heute hier unten und auch dort oben auf der Tribüne sind, ganz herzlich begrüßen. Wir haben heute in der öffentlichen Anhörung des Tourismusausschusses das Thema regionale Kulinarik und Tourismus auf der Tagesordnung. Ich vermute, dass Sie unsere Sachverständigen nicht sehen können. Deswegen werde ich in alphabetischer Reihenfolge mal vorlesen, wer heute bei uns ist. Herr Klaus Fischer, Geschäftsführer Allgäu GmbH, Gesellschaft für Standort und Tourismus. Herzlich willkommen, lieber Herr Fischer. Dann haben wir heute bei uns Herrn Professor Dr. Marco A. Gardini, Bayerisches Zentrum für Tourismus e.V. Herzlich willkommen. Der ist uns zugeschaltet, genau. Frau Hedorfer, Vorsitzende des Vorstandes Deutsche Zentrale für Tourismus e.V. Liebe Frau Hedorfer, herzlich willkommen. Dann ist hier heute bei uns Herr Professor Dr. Ingenieur Jonas Müller, Leiter des Studiengangs Kulinarik Weintourismus, Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt, da wo der gute Wein herkommt im Boxbeutel. Und dann haben wir herzlich willkommen Ihnen auch. Und dann haben wir heute bei uns Herrn Brandon Thompson, Hotelier Südpfalz Terrassen Gleiszellen, ist uns auch zugeschaltet, nehme ich an.
Jawohl, jawohl. Okay. Schönen guten Tag.
Ich höre Sie, ich sehe Sie nun leider noch nicht, aber das wird sich gleich ändern. Und dann haben wir noch bei uns Herrn Jan-Peter Wolf, Redakteur und Fachjournalist für Gastronomie. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Ich freue mich, weil ich glaube, das Thema Kulinarik, solange ich mich erinnern kann, und ich sitze jetzt seit 2013 im Deutschen Bundestag, ich war nicht durchgängig hier, aber ich glaube, Kulinarik haben wir noch nicht auf der Tagesordnung gehabt. Von daher freue ich mich sehr, dass wir uns heute mit dem Thema beschäftigen. Ich darf Sie noch mal zusammen alle herzlich willkommen heißen. Alle Sachverständigen haben, wie wir das von Ihnen erbeten haben, schriftliche Stellungnahmen abgegeben, die wir an alle Ausschussmitglieder dann auch möglichst zeitnah weitergegeben haben. Und ich habe noch mehr zu begrüßen in unserer Anhörung. Der Koordinator kommt später, der kann leider noch nicht bei uns sein, aber Frau Ministerialrätin Katharina Kollmann ist heute bei uns. Herzlich willkommen auch für Sie. Und dann komme ich zu unseren Besuchern, die ich auch an dieser Stelle ganz herzlich begrüßen möchte. Das ist nämlich eine Studierendengruppe der Studienakademie Breitenbrunn, die begleitet wird von Herrn Professor Dr. Michael Leckebusch und der Leiter des Studiengangs Internationales Tourismusmanagement und dem Dozenten Max Hübner. Auch Ihnen oben alles ein ganz herzliches Willkommen. Ich freue mich auch gleich auf unser Gespräch nach der nicht öffentlichen Sitzung. Zum Ablauf der Anhörung haben wir gerade vereinbart, interfraktionell sind zwei Fragerunden, a 6 Minuten je Fraktion vereinbart worden. Das bedeutet, dass das Stellen der Fragen und der Beantwortung durch die Sachverständigen innerhalb von 6 Minuten erfolgen muss. Und für die erste Runde darf ich jetzt dem Sprecher der CDU-CSU-Fraktion, Michael Kiesling, das Wort erteilen.
Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Frage geht an Herrn Professor Gardin. Die deutschen Ferienregionen haben ja im Gegensatz zu anderen Reisezielen oft regionaltypische Produkte, die das einzigartige Urlaubserlebnis sozusagen auch erleben lassen. Bayern hatte da ein gewisses Vorbild oder sagen wir mal ein gutes Beispiel dafür, wie regionale Themen, Produkte, aber auch die Brauereikultur sozusagen vermarktet wird. Dann gibt es noch die Weinkultur und Kulinarik. Und da ist die Frage, wie essentiell ist dieses Merkmal für die Vermarktung? Ihre Erfahrung aus Bayern und auf Deutschland ausgerichtet. Und welche Rolle spielen da die klassischen, sagen wir, Wirtshäuser, Gasthäuser in Bayern? Und was bedeutet das für die Entscheidung von Urlauber, die Urlaub in Deutschland machen oder auch Urlauber, die von außerhalb Deutschland kommen und das erleben wollen?
Okay, dann bemühe ich mich, das in der gebotenen Zeit zu beantworten. Ja, Kulinarik spielt natürlich insbesondere in Bayern eine sehr besondere Rolle, ist natürlich ein recht essentielles Destinationsmerkmal. Viele Touristen kommen natürlich auch aus dem Grunde sehr, sehr gerne nach Bayern. Insgesamt ist das Thema für gutes Essen und Trinken auch Gegenstand verschiedener Studien in der Vergangenheit gewesen. Und da stellt sich doch heraus, dass zumindest zwischen 15 oder 20%, je nach Studie, die Reisenden sehr wohl das Thema Essen und Trinken auch zum wesentlichen Merkmal ihrer Reiseentscheidung machen. Also da, wo man gut essen kann, fährt man offensichtlich auch gerne hin. Insofern spielt das natürlich eine sehr wesentliche Rolle, auch wenn wir uns so ein bisschen die Ausgaben angucken, ne, was Touristen dort täglich ausgeben, ist einer der größeren Posten, auch ein bisschen unabhängig davon, ne, ob man sehr viel oder etwas weniger Wert auf Essen legt, aber dennoch ein ganz wesentlicher Posten, prozentual gesehen, 30-40% der täglichen Ausgaben gehen dann eben in das Thema Essen und Trinken. Insofern denke ich mal, spielt in Bayern natürlich auch das Bayerische Wirtshaus so als Kulturgut eine sehr große Rolle. Wir hatten in der Vergangenheit vor 1-2 Jahren auch im Bayerischen Zentrum ein paar Studien gemacht. Und das Wirtshaus ist wirklich über die Landesgrenzen ein bekanntes Modell quasi, ne, eines Ortes, ne, wo man gut essen und trinken kann. Und ich glaube, in unserer Umfrage waren 70% der deutschen Bevölkerung, das war eine bevölkerungsrepräsentative Studie, waren schon mal in einem bayerischen Wirtshaus, ne, und gehen da auch gerne wieder hin. Also insofern spielt das eine sehr, sehr, sehr große Rolle. Umso mehr müssen wir uns natürlich auch bemühen, das Wirtshaus, ne, in dieser Form, in dieser Art, ne, auch ja, noch viele Jahre oder Jahrzehnte am Leben zu erhalten. Aber auch das Gasthaus, ebenso wie das Wirtshaus, ist natürlich unter Druck gekommen in den vergangenen Jahren. Das hat viele Gründe. Ich habe es in der Stellungnahme gesagt, deshalb will ich es gar nicht wiederholen. Aber das klassische Gasthaus oder damit auch das Bayerische Wirtshaus steht natürlich unter einem gewissen Druck. Und wir müssen uns überlegen, ne, was wir tun können, damit wir das eben als Kulturgut, ne, und als sozialen Ort, das es ja nun mal ist, in vielen Gemeinden auch zu erhalten.
Weitere Nachfrage?
Ja, ich hätte noch eine Nachfrage an die Frau Hedorfer zum Thema. Sie vermarkten ja auch international das Thema Kulinarik. Wie ist es dort, sage ich mal, im Wettbewerb, im internationalen Wettbewerb, wo stehen wir hier? Und wo steht auch das Preisniveau, sage ich mal, von der deutschen Gastronomie? Wie macht sich das bemerkbar?
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung und für die Frage. Wir können sicherlich, und da sind sich alle Experten einig, sagen, dass die Kulinarik ein identitätsstiftendes Merkmal ist für die Marke Reiseland Deutschland. Will heißen, in vielen Studien sehen wir, dass zum Thema Kulinarik, und ich teile die wissenschaftliche und professorale Definition der Semantik des Begriffes Kulinarik, haben wir auf alle Fälle eine ganz starke internationale Wahrnehmung auf dem Thema und sind auch ein echtes Reisemotiv, nicht nur insgesamt für Deutschland, sondern eben auch, was das Thema Gastronomie angeht, und aber auch Gastgeberkultur. Beides bedingt sich. Wirtschaftlich gesprochen sehen wir in vielen Untersuchungen, dass es ein enormer Wirtschaftsfaktor ist. Nochmal für alle, die es noch nicht wissen, 77 Milliarden Euro Umsatz durch internationale Gäste. Und in vielen Untersuchungen sehen wir, dass der Anteil, der im Gastgewerbe, also in der Gastronomie bleibt, zwischen 14% und 16% ist. Verglichen mit anderen Elementen, Einzelhandel 21%, nur damit Sie es gewichten können. Wir haben für die Hotellerie 12% der Ausgaben, also wenn man es splittet. Das zeigt ja, dass mit 14-16% das ein sehr bedeutender Faktor ist. Und ja, wir sind im Preis-Leistungs-Verhältnis sehr gut. Die Preissensitivität der internationalen Gäste nimmt zu. Keine Frage, aus Europa auch gibt es Kaufkraftthemen durch Inflation und Preiserhöhungen insgesamt. Das sehen wir in den Reiseausgaben, inflationsbereinigt. Aber will noch mal sagen, es ist ein bedeutender Faktor an Wertschöpfung und damit Arbeitsplatzsicherheit und Wettbewerbsfähigkeit, weil wir gute Gastgeber sind. Im Qualitätsmonitor, will die verbleibenden Sekunden nutzen, sehen wir, dass wir eine hohe Bewertung haben, Note 2 bis 1,9 sogar, Schulnotensystem, wenn es um das Thema Gastronomie geht, also Essen, Trinken und auch die Kultur, Servicebereitschaft. Da sind wir echte Gastgeber und haben im Wettbewerb die Nase mit vorne.
Vielen Dank. Dann geht die erste Frage in der ersten Runde von der AfD, von Herrn Münzenmeier.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank an alle Sachverständigen, dass Sie heute bei uns sind. Ich habe zwei Fragen. Die erste Frage richtet sich an Herrn Thompson. Grüße ins wunderschöne Rheinland-Pfalz. Und ich möchte mich in beiden Fragen so ein bisschen auf Weintourismus konzentrieren. Jetzt haben Sie ja in Ihrer Stellungnahme geschrieben, Herr Thomsen, dass quasi selbstverständlich Wein und Kulinarik dazu beiträgt, dass die Gäste kommen und auch bleiben. Aber Sie haben auch einige Probleme angesprochen. Das bedeutet Bürokratie, man sei sehr viel damit beschäftigt, dass man nur noch Papierkram machen muss und gar nicht mehr richtig sich um die Gäste kümmern kann und das, was die eigentliche Profession ist. Vielleicht könnten Sie da ein bisschen ausführen und noch mal erklären, mit was Sie den ganzen Tag so beschäftigt sind, wo Sie sagen, das würden Sie sich lieber sparen und uns Politikern mit auf den Weg geben, wo man hier vielleicht was streichen könnte, wenn Sie sich das wünschen können. Und meine zweite Frage richtet sich an Professor Müller, auch zum Thema Weintourismus. Sie haben ja völlig zu Recht auch beklagt in der Stellungnahme, dass es kein bundesweites Weintourismuskonzept oder eine Strategie dazu gibt, aber dass es regional durchaus Ansätze gibt, zum Beispiel in Franken. Und vielleicht könnten Sie uns noch mal ein bisschen auf die Sprünge helfen und so ein paar Grundzüge dieses Konzepts in Franken mal erläutern und vielleicht was uns mitgeben, was auch für die Bundesebene daran ganz interessant wäre.
Herr Thomsen, wollen Sie anfangen?
Ja, kann ich gerne anfangen. Und zwar, erstens mal schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Brendan Thomsen. Ich komme aus Gleisdellen, bin Geschäftsführer hier in Südwestrassen. Wir sind ein ländliches Hotel und familiengeführt und eine der größten Hotels in der Südwest, wenn man so sagen. Mein Problem, was ich sehe in dem Ganzen, ist so, wir kennen ja über Statistik und Preise und das ist aber nicht meine Aufgabe. Ich sehe nur, da kommen weniger Gäste. Lass es in der Raum gestellt sein. Warum? Ich sehe das nur so, wir reden über Preise, aber wir bieten nichts mehr an. Wir bieten nichts mehr an. Wir haben Karlsruhe gerade in der Nähe, die kommen zu uns, unsere schöne Pfälzer Gerichte zu essen. Finden es toll, kommen einmal und kommen nie wieder. Warum? Weil mittags ist nicht mehr offen. Die Vielfalt fehlt. Es ist einfach unheimlich viel, was momentan durch Corona teilweise, durch diese ganze Umstellung, Einstellungen, die uns täglich stören. Und das würde ich gern von unserer Politik, dass wir eventuell weniger Bürokratie, weniger Papierkram, vielleicht mal ein bisschen mehr Marketing oder Investition im Land, sprich meinem Wege irgendwas, was der Natur mehr dient, um unsere Gäste wieder einzulocken. Ich weiß nicht, ob ich Sie die Frage genauso richtig beantwortet habe, aber man kann ja.
Wir haben noch eine zweite Runde, Herr Thomsen. Wenn Herr Münzenmaier damit nicht zufrieden ist, dann meldet er sich. Erstmal herzlichen Dank. Und die zweite Hälfte der Frage ging, glaube ich, an Herrn Professor Müller.
Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Und ich freue mich, dass ich hier sein darf und auch für die Frage natürlich. Ich habe das in der Stellungnahme geschrieben, dass es in Deutschland im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern vor allem kein so ein nationales Weintourismuskonzept gibt. Und allerdings gibt es in den einzelnen Weinbauregionen, die ja sehr, sehr im Süden verankert sind, da gibt es schon sehr viele Ansätze. Vor allem in Franken hat man da eben beim Weintourismus schon seit über 20 Jahren haben sie da wirklich Gas gegeben und haben da unterschiedliche Strukturen geschaffen. Zum einen gibt es da, was sicher auch national eben sehr wichtig wäre, gibt es eben Gremien, gibt es so eine Treffen auf hoher Ebene, also auf hoher regionaler Ebene, wo dann zum Beispiel die der HOGA und die Bezirksregierung und der Weinbauverband, wo die sich eben treffen und über die Ziele sprechen und da Strategien entwickeln. Und das wurde dann über die Jahre auch umgesetzt in ein Marketingkonzept und wird dann über das Weinfranken, kein schöner Land, wird es eben umgesetzt und dadurch auch sehr, diese kleine Region eigentlich doch sehr, das zeigen auch Studien, dass es sehr bekannt ist deutschlandweit. Und wenn man sieht, was für Touristen auch in die Weinbauregionen kommen, sind es eben hauptsächlich sehr viele inländische Touristen. Und es sind auch nicht nur Winefreaks, also tatsächlich sind diese Anzahl an Leuten, die jetzt nur ausschließlich wegen dem Wein kommen, sind gar nicht so groß, sondern es gibt so vielleicht 10-15% Primärweintouristen und dann gibt es einen großen Anteil an Sekundärweintouristen, die eben sich für die Region interessieren. Und ich denke, vor allem solche könnte man abholen, wenn man eben da so eine nationale Strategie hätte, wo man dann vor allem also einmal diese dass die Kooperation eben anfängt auf nationaler Ebene. Zum anderen gibt es in Franken eben auch andere Strukturen. Zum Beispiel haben sie da viele Touristenattraktionen in die Weinberge gebaut. Da haben sie die Terroir-F-Punkte, weiß nicht, wem das ein Begriff ist, da haben sie Aussichtspunkte, ganz besonders schöne Punkte in den Weinbergen, haben sie dann architektonisch umgestaltet, dass man da eben Anziehungspunkte hat. Und dann haben sie auch ein Weintourismus-Symposium, was seit 20 Jahren stattfindet. Dann gibt es, jetzt gibt es unseren neuen Studiengang, das war eben eine sehr lange Entwicklung. Es gibt die Gästeführer Mainfranken, da gibt es eine Ausbildung. Und das hat jetzt alles gemündet in unseren Studiengang. Von dem her haben die Franken da früh Gas gegeben und das wünscht man sich auf nationaler Ebene auch. Oder ich mir.
Vielen Dank. Dann hat jetzt das Wort für die SPD Stefan Zierke, der Sprecher der SPD.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich übernehme für Christoph Schmidt. Der ist noch im Plenum und der Bundesminister für Verteidigung steht doch gerade in der Fragestunde. Deswegen die erste Frage von ihm richtet sich an Professor Dr. Müller. Wie beeinflusst der aktuelle Strukturwandel in Weinwirtschaft und Gastronomie die touristische Entwicklung ländlicher Regionen, Thema Konsumrückgang, Kostensteigerung, Klimawandel, Flächenaufgabe? Und an Frau Hedorfer meine Frage, wie weit ist Wein in den einzelnen Destinationen, die beworben werden, ein Thema für Deutschland? Ist es ein Thema? Ist es Regionen, also länderabhängig? Und was können die Regionen tun, dass vielleicht Wein wie Frankreich oder Italien zum Thema werden? Mhm. Herr Müller,
ja. Fang ich an oder mache ich weiter? Gerne. Vielen Dank für die Frage. Also zum einen haben Sie ja schon angesprochen, den Strukturwandel, der kommt, also in der Weinbranche kommt eben im Moment der Gegenwind aus unterschiedlichen Richtungen. Also zum einen haben wir einen sehr starken Weinkonsumrückgang, vor allem im Inland. Zum anderen sind natürlich die Produktionskosten gestiegen, wie Sie schon gesagt haben. Und dann haben wir durch den Klimawandel, den trifft der Weinbau auch insbesondere deshalb so stark, weil die Weinbauregion ja zum Teil auch in besonders bevorzugten Gebieten wurde Wein angebaut, weil das früher eben nicht möglich war in anderen Gebieten. Und da verstärkt sich dann der Klimawandel extrem. Von dem her haben wir teilweise Flächen, die sich eben nicht mehr vielleicht eignen für ein Klima, also durch den Klimawandel. Wir haben den zurückgehenden Weinkonsum und wir haben die Produktionskosten. Das führt natürlich dazu, dass früher oder später, davon gehen jetzt eigentlich viele Experten aus, dass es eben da einen Rückgang in der Fläche geben wird. Und dann ist eben die Frage, was das für Auswirkungen auf den Weintourismus hat, weil eben die Kulturlandschaft auch in Studien immer wieder als wichtigstes Thema eben bezeichnet wird. Auch bei den Primärweintouristen, die ich vorhin angesprochen habe, steht nicht der Wein an erster Stelle, sondern die Landschaft und die Natur und dieses ganze Paket, was eben die Weinregionen eben zu bieten haben. Wenn jetzt da ein Flächenrückgang ist an den Hektar Flächen, die mit Wein bepflanzt sind, und wenn das vor allem Steillagen betrifft und wenn vor allem Nebenerwerbswinzer dann eben aufgeben, weil das die ersten sind, die es wirtschaftlich, wo es sich nicht mehr rentiert, dann muss man eben befürchten, dass sich die Attraktivität von den Weinregionen verändert. Und da müsste man ansetzen, dass es da halt Möglichkeiten gibt, das zu ändern. Da gibt es viele Ideen, wie man den Strukturwandel da ansetzen kann, aber noch keine flächendeckenden Lösungen. Also im schlimmsten Fall verbuschen die Weinberge, wie man es in manchen Weinregionen schon sieht, zum Beispiel in der UNESCO-Weltregion Mittelrhein gibt es schon ganz viele aufgegebene Rebflächen und das ist einfach nicht sehr attraktiv.
So. Frau Hedorfer. Ja, vielen Dank. Um das zu sagen, man spricht ja von zentraler Vermarktung. Das Deutsche Weininstitut ist ja eigentlich die Heimat der Weinbauverbände und damit auch
so haben wir das erlebt, sind auch Mitglied bei uns und wir arbeiten sehr eng zusammen in ihrer Außendarstellung mit dem touristischen Content. Das bedingt sich ja, Sie sprechen die Weinlandschaften an, in der internationalen Vermarktung. Nicht alle wissen, dass das Deutsche Weininstitut auch im Ausland eigene Büros hat, wovon und dort aus eben auch die Vermarktung stattfindet. Wir reichen da die Hand und sind eng am Ball. Weinkönigin, Weinbauverbände sind auf unseren internationalen Veranstaltungen. Und natürlich ist es ein integraler Baustein in der ganzen Vermarktung. Und eine enge Zusammenarbeit ist gegeben. Die kann sicherlich noch weiter ausgebaut werden. Aber Sie dürfen sich das so vorstellen, dass wir diese Weinsichten und Terroirs und etc. sehr wohl in unserer Vermarktung haben. In der Weihnachtskampagne, in der aktuellen Kulturlandkampagne sprechen wir über die 13 Weinanbaugebiete. Das ist für uns in Deutschland nicht so präsent, weil die Werbung ja im Ausland stattfindet. Aber ich darf Ihnen versichern, dass das erledigt wird und in enger Abstimmung auch mit der neuen Geschäftsführerin des DWI. Ich kenne diese Themen Konsum, Verkauf, aber ich will auch sagen, international steht der deutsche Wein, vor allem der Weißwein, Sie verzeihen es mir, der Rieslinger als Botschafter für unser Land da und selbstverständlich auf all unseren Veranstaltungen wird das kulinarische Angebot auch mit dem Wein und dem Bier verknüpft. Das Gleiche gilt für Brauereiverbände und Bierköniginnen als Symbol für die Qualität und Reinheit, aber eben auch die Exzellenz des Produktes. Ja, wir sind uns dessen bewusst und in enger Zusammenarbeit. Da gibt es Regionen, die arbeiten enger zusammen, Herr Zirke. So ist es im Deutschlandtourismus. Aber das Angebot und die Tür ist ganz weit auf bei DZT.
Noch eine Frage? Gut, dann würde ich sagen, die nächste Frage kommt von Bündnis 90 den Grünen. Stefan Schmidt, Sprecher der Grünen.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Fragen richten sich an Herrn Fischer von der Allgäu GmbH. Muss nicht alles in Detailgrad erläutert werden, weil ich habe viele Fragen tatsächlich. Welche touristischen und gastronomischen Wettbewerbsvorteile sehen Sie in den in Ihrer Stellungnahme aufgezählten vielfältigen Betriebsarten, also Direktvermarktung, Kombination von Landwirtschaft, Beherbergungsbetrieben? Welche Modelle haben also da sich in der Vergangenheit vor allem bewährt und in welchen Bereichen sehen Sie da noch Potenzial für zukünftige innovative und nachhaltige Geschäftsmodelle? Und Sie weisen ferner auf das Ökomodell Bad Hindelang hin, das Sie als Beispiel beschreiben, wie nachhaltiger Tourismus und regionale Kulinarik gemeinsam funktionieren. Können Sie uns dieses Beispiel vielleicht ein bisschen konkreter vorstellen, auf das beschriebene geschlossene Ökosystem eingehen und besonders die Vorteile nennen, die sich aus Ihrer Sicht aus diesen Ansätzen ergeben?
Herr Fischer.
Herzlichen Dank, auch grüß Gott von mir. Ja, danke für die Frage auch. Das ist mir ganz wichtig, dass wir Kulinarik und Tourismus nicht auf nur die Gastronomie verengen, sondern das ist viel breiter, gerade im ländlichen Raum. Das ganze Thema Landwirtschaft, Handwerk, Direktvermarktung gehört für uns alles mit dazu und ist ein Teil dieser Kulinarik. Wenn Sie gerade die Direktvermarktung angehen, in vielen ländlichen Bereichen ist das Thema Ferienwohnungen sehr stark. Die Menschen kaufen also ein und machen sich ihr eigenes Essen. Das müssen sie irgendwo kaufen. Und da wollen wir ihnen auch regionale Produkte anbieten. Das können Sie bei Direktvermarktern, aber auch bei regionalen Handwerkern in der Metzgerei, in der Bäckerei, in der Sennerei einkaufen und holen. Deshalb ist es so wichtig, dieses vielfältige Angebot zu haben. Und die große Herausforderung, das habe ich in meiner Stellungnahme auch geschrieben, gerade dann regionale Produkte in die Gastronomie zu bringen, ist ja, dass die Gastronomie oft darauf angewiesen ist, dass sie von ihrem Großhändler die entsprechenden Sachen bekommen. Es ist schwierig, bei jedem Bauern einzeln einzukaufen. Ja, viele sind da ganz engagiert und machen das, aber es ist halt nicht die breite Masse. Und das wäre jetzt ein separates Thema, das außerhalb der Frage ist. Deshalb müssen wir sozusagen dieses Angebot, das da ist, auf andere Weise den Menschen nahebringen, auch den Einheimischen. Wir sind ja als Touristiker mittlerweile nicht mehr nur Vermarkter, sondern auch Regionalentwickler, die Menschen in der Region auch mitnehmen müssen. Ja, es kommt ja immer auch, und das ist ganz wichtig, den Menschen in der Region zugute, wenn wir mehr Gaststätten haben, wenn wir diese regionale Kulinarik haben. Und ich fand es ein bisschen schade, dass das ganze Thema Landwirtschaft keine Rolle in der Tourismusstrategie des Bundes spielt, weil gerade im ländlichen Raum das ja ganz eng die Verbindung ist und auch die Notwendigkeit, da ist Tourismus und Landwirtschaft ganz eng zu denken und immer weiter zusammenzubringen, um gerade auch die Landwirtschaft und den ländlichen Raum zu stärken.
Sie haben ja auch ganz konkret in Ihrer Stellungnahme angesprochen, dass die regionale Kulinarik die Bedeutung des Tourismus für die Landwirtschaft in der Tourismusstrategie nicht thematisiert wurde. Was hätten Sie sich da konkret an Impulsen erwünscht seitens der Bundesregierung?
Ja, zweifach. Einfach dieses Anerkenntnis, dass für viele landwirtschaftliche Betriebe im ländlichen Bereich, aber gerade bei uns im Alpenraum, der noch sehr kleinteilig landwirtschaftlich strukturiert ist, essentiell ist. Ja, wir haben allein im Allgäu 500 Betriebe Urlaub auf dem Bauernhof. Viele dieser Betriebe könnten von der Landwirtschaft allein schlichtweg nicht leben und würden aufgeben. Nur in Verbindung mit dem touristischen Angebot, das sie bieten können, können sie auch als Landwirte überleben. Und das ist für die Kulturlandschaft, für alles, was uns prägt, essentiell wichtig. Und das Zweite ist natürlich in der Produktion, im Angebot, wo wir viele, viele Herausforderungen haben. Ja, da geht es um die ganzen Schlachtbedingungen und. Ich will da nicht in die Tiefe gehen. Oder jetzt bei uns auch wieder im Alpenraum mit der ganzen Milchwirtschaft, die Öko-Vorgaben, die ich persönlich für sinnvoll und gut halte, also Anbindehaltung und solche Dinge, die aber auch für unsere Kleinbetriebe sehr schwierig sind. Wenn ich einen traditionellen Bauernhof mitten in Oberstdorf habe, dann kann ich keinen Freilauf machen. Ja? Der muss also, wenn die Vorgaben kommen, aufgeben, oder wir finden für diese Betriebe doch noch Möglichkeiten, Ausnahmen zu bekommen.
Dann vielleicht noch eine ganz schnelle Frage an Frau Hedorfer. Sie müssen ja immer alle 16 Bundesländer gewissermaßen vermarkten mit einer Kampagne. Gelingt das im Bereich Kulinarik?
Ja, Kulinarik ist unser Dauerbrenner, da will jeder mitmachen. Ich sage es mal salopp, es ist ein schönes Thema, weil es so breit gefächert ist und von uns auch in der ganzen Bandbreite gespielt wird. Wir sprechen über das Wirtshaus und die Gasthäuser, über regionalen Anbau, die Wein- und Kulturlandschaften. Natürlich, alle Genussmittel kommen vor. Das deutsche Brot ist noch nicht erwähnt, ist im Übrigen ein Aushängeschild international. Sie wissen, in New York gibt es viele Bäckereien, die allein German Bread, das deutsche Brot, anbieten. Wir haben die Sternegastronomie, also wir haben die ganze Bandbreite und zeigen das Portfolio auf. Und wir haben natürlich eine große Reichweite. Und abschließend will ich sagen, KI ist auch eine Brücke, die wir gehen, weil durch die offenen Daten, strukturierte offene Daten, sich ganz viel zwischenzeitlich im Content Hub befindet, im Graph der DCT mit 16 Bundesländern. Also da spielt das Thema Gastronomie und Kulinarik auch eine Rolle. Kann noch mehr kommen, möchte ich gerne sagen. Aber die Zusammenarbeit auf diesem Thema ist exzellent.
Herzlichen Dank. Dann kommen wir zur letzten in der ersten Fragerunde, Katalin Genburg für Die Linke.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Also mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Ich finde es super, dass wir darüber reden. Die jetzt schon gebrachten Beiträge zeigen die Vielfalt. Ich als Berlinerin möchte natürlich auch gerne über den urbanen Tourismus reden. Insofern würden sich meine Fragen auch an Herrn Wulff richten. Vorab, Sie haben ja in Ihrer Stellungnahme auch noch mal klargestellt, dass die regionale Kulinarik nicht nur die Sache des ländlichen Raums ist. Also danke auch dafür. Und trotzdem die Herausforderungen immens sind, sowohl in der Stadt als auch auf dem Land. Lassen Sie uns doch noch mal teilhaben an Ihren Überlegungen zur Verknüpfung von regionaler Kulinarik und Gemeinschaftsverpflegung, die Sie eben auch ausführen. Drei Fragen interessieren mich. Sie führen aus, dass insbesondere einkommensschwächere Haushalte den Außerhausmarkt zunehmend meiden. Welche konkreten Auswirkungen beobachten Sie dadurch auf Angebotsstruktur, Preisgestaltung und betriebliche Stabilität? insbesondere im ländlichen Raum. Dann, Sie heben die Rolle gastronomischer Familienbetriebe als kulturelle und soziale Ankerpunkte hervor. Können Sie das noch mal genauer ausführen und auch mit der regionalen Identitätsfrage verknüpfen? Und letzte Frage, Sie schlagen eine Identifizierung und Kartierung und Bündelung regionaler Initiativen vor. Welche konkreten Defizite bestehen derzeit und welche überregionale Koordination könnte da gut klappen? Danke.
Herr Wulff. Sie müssten das Mikro noch eben.
Ah, alles klar, sorry. Ja, vielen Dank für die Einladung und für die Fragen. Ja, das Thema Einkommensschwäche ist ein wirklich wichtiges Thema für die Gastronomie im Gesamten. Wir haben es aktuell mit einem Rückgängen sogar in den Umsätzen zu tun. Und es gibt ganze Bereiche, so unter 1.500 Euro Monatseinkommen, die eigentlich aus der Gastronomie, so die aktuellen Zahlen, ausgeschieden sind. Und das bedeutet, dass ein ganz großer Teil von Gästen einfach mittlerweile wegfällt. Das ist natürlich ein riesengroßes Problem, weil wir haben es mit 80 bis 85, der DEHOGA sagt teilweise 90% familiengeführten Kleinbetrieben zu tun, die auch ganz normale Menschen, ganz normale Bürgerinnen und Bürger als Gäste haben. Und wenn die nicht mehr an Gastronomie und regionaler Kulinarik teilhaben können, dann haben wir ein riesengroßes Problem, sowohl wirtschaftlich, aber auch als ein gesellschaftliches Problem. Und da ist es sehr wichtig, dass es aus meiner Sicht wichtig, dass es wirklich neue Angebote geschaffen werden, niederschwellige Angebote aus der Gastronomie. Aber weil Sie die öffentliche Beschaffung angesprochen haben, könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass die Kommunen, die Städte, Landesebene, Bundesebene auch Teil der regionalen Wertschöpfung wird und auch dafür sorgt, dass regionale Betriebe, bäuerliche Betriebe, handwerkliche Betriebe, also genusshandwerkliche Betriebe meine ich in dem Fall, ihre Produkte auch in den Mengen darstellen können, dass es für sie wirtschaftlich ist. Ich höre das immer wieder, dass viele Betriebe sagen, wir bekommen einfach nicht mehr die Mengen produziert, also die werden nicht mehr nachgefragt, dass wir wirtschaftlich arbeiten können. Und dann fällt die ganze Kette zusammen. Insofern wäre es sehr wichtig, dass man an der Stelle auch ansetzt und die öffentliche Beschaffung als Teil der regionalen Kulinarikstrategie mit integriert, aus meiner Sicht. Familienbetriebe ist im Grunde genommen auch schon angeklungen. Es sind großenteils Familienbetriebe, die wir im Gastgewerbe haben. Es sind aber auch großenteils Familienbetriebe, die wir in der kleinbäuerlichen Landwirtschaft haben. Insofern ist das im Grunde genommen eine Wertschöpfungskette, die wirklich unterstützt werden muss heutzutage und die viel zu wenig unterstützt wird. Das ist das, was ich immer wieder aus der Praxis höre.
Nachfragen?
Ja, dann habe ich vielen Dank für die Ausführungen. Dann habe ich noch zwei konkrete Nachfragen. Und zwar, Sie sprechen von einem Flickenteppich engagierter regionaler Initiativen. Wo sehen Sie die größten Gemeinsamkeiten dieser Projekte und wo bestehen auch Unterschiede in Struktur und Zielsetzungen? Und dann würde mich noch mal interessieren, das ganze Thema jetzt auf den urbanen Raum übersetzt. Ja. Was könnte das bedeuten? Was könnten wir da auch in der Großstadt denken?
Also der Flickenteppich, das ist halt Folgendes. Wir haben sehr, sehr viele wunderschöne Strategien und Initiativen. Wir haben da vorhin im Vorgespräch schon drüber gesprochen, was in Franken alles passiert, was in Bayern passiert, ich habe auch einige Beispiele in meine Stellungnahme reingepackt. Was es aus meiner Sicht oder aus meiner Recherche bisher nicht gibt in Deutschland, ist so eine übergeordnete Stelle, die das Ganze koordiniert. Regionalität ist ja was sehr Spezifisches, aber die Herausforderung, Regionalität darzustellen und dann auch auf den Teller zu bringen, die sind ja überall gleich. Insofern wäre es sehr, sehr gut, wenn es dort eine übergeordnete Koordination gäbe. Die gibt es im Ausland zum Beispiel. Österreich hat sowas, das nennt sich Armer Genussregion. Da arbeitet übrigens die Landwirtschaft und der Tourismus, also das Landwirtschaftsministerium und das Tourismusministerium arbeiten da zusammen. Frankreich hat das auch, sehr zentral gesteuert in Frankreich, die Region, Frankreich halt. Projet Alimentaire Territoriaux heißt das. Und wird auch national koordiniert, sodass regionale Kulinarik wirklich zentral gesteuert und auch unterstützt wird. Das wäre super, wenn man sowas in Deutschland auch initiieren könnte, weil dann hätte man die, um die Frage mit zu beantworten, die Herausforderung, wie bekommen wir das auch in die Stadt hinein, wie können wir die Städte, die Kommunen auch mit regionalen Lebensmitteln versorgen, wäre dann ja automatisch schon inkludiert. Ansonsten, was ich vorhin schon gesagt habe, öffentliche Beschaffung kann natürlich auch auf kommunaler Ebene sehr gut funktionieren, dass die Stadt selber dafür sorgt, dass Anbaupläne, in landwirtschaftliche Anbaupläne so gestaltet werden können, dass die gewünschten Mengen dargestellt werden können, die gebraucht werden, auf einmal auf der Nachfrageseite, aber auch auf der Anbieterseite, damit die landwirtschaftlichen Betriebe überleben können. Ganz einfach.
Ja, vielen Dank. Damit ist die erste Runde schon zu Ende und wir gehen gleich in die zweite. Und dann darf ich das Wort erteilen für die zweite Fragerunde Michael Dond für die CDU-CSU-Fraktion.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine erste Frage geht an die Frau Hedorfer. Vielleicht noch eine Bemerkung vorweg. Das Brot in New York ist sicher toll, aber wenn dann die schwäbische Brezel noch dabei ist, dann läuft es ja schlecht. Aber Sie haben ja geschrieben, zwischen 8% und 15% ist das der Besuchsgrund, die Kulinarik, die man dann auch schätzt in Deutschland. Jetzt haben wir aber ja das Problem, wurde ja schon angesprochen, dass unsere Gastronomie auch bis hin zum Bauernhof oder zum vom Sternewirt bis zur Kneipe, wo Spezialitäten angeboten werden, sehr kleinteilig ist. Wie kann man denn das gerade in der Werbung stärker einbringen? Nicht, dass Sie jetzt die Leute in der Region locken, weil es da den guten fränkischen Wein gibt und dann kommen sie in drei Lokale und da gibt es eben nur den spanischen. Wie kann man dieses Versprechen, mit dem man nach außen geht, kombinieren mit der Erfüllung dann auch. Wir wollen ja nicht alle nur in die gleiche Systemgastronomie nachher schicken, wo wir dann sichergestellt haben, da kriegen sie auch das Gleiche, sondern wie kann man die Kleinen damit einbinden? Und die zweite Runde wollte ich an den Herrn Fischer richten. Es gibt ja nicht nur die bayerische Seite des Allgäu, auch das Württemberg hat da Anteil dran. Gerade auch hier, Sie haben das jetzt angesprochen, Landwirtschaft auch bedenken. Es gibt ja da tolle Projekte. Ich meine, das Allgäu hat gerade eins abgelehnt, aber mit Biosphäre zum Beispiel tätig zu werden. Aber wie sehen Sie denn da die Kommunen und Regionen in Ihrer Region jetzt? Sie haben ja dann Einblick in zwei Bundesländer. In Ihrer Region ist da noch Luft nach oben? Können die da noch mehr tun oder sind die schon ganz super unterwegs? Vielen Dank.
Ja, wenn ich beginnen darf. Vielen Dank für die Frage, Herr Dond. Kleine Einbinden. Wir haben ja ordnungspolitisch eine Struktur. Also es gibt immer eine Tourismusorganisation in der Region, im Ort, wie auch immer. Und wir setzen auf Kooperation und Bündnisse. Dennoch gibt es viele, gerade im ländlichen Raum, Regionen, die haben ja gar keine dezidierte internationale Strategie. Es gibt sogar ein Bundesland, ich sage das nicht wertend, das keine eigene Auslandsmarketingstrategie hat, weil der Fokus auf dem deutschen Markt ist. Und ich spreche nur für internationale Gäste. Also da haben wir schon eine Herausforderung. Wir werben dafür, aber es muss ja auch in die Strategie passen, dass sich jemand beteiligt und auch Angebote dafür passend vorhält. Der zweite Punkt ist das Digitale. Da gibt es eine Brücke, weil wir strukturierte Daten haben, die heute über Informationen verfügen, die real-time online sind. Es muss also niemand mehr wo anklopfen, wenn der Ort sich in dem CC0-Standard hinterlegt in der weltweiten Struktur dieser offenen Systeme, kann KI ihn finden und routen. Also so einfach ist es und wir sprechen schon von agentischer KI. Umso wichtiger, dass diese Daten von Maschinen und Algorithmen auch gelesen werden können. Wenn wir diese Hausaufgabe nicht machen, werden wir noch lange klagen. Wir müssen uns digital darauf ganz stark im Schwerpunkt kaprizieren, dass wir überhaupt im Netz noch gefunden werden. Also das ist, glaube ich, in diesem Thema auch existenziell. Und im Übrigen können durch digitale Systeme auch Besucher besser gelenkt werden. Ja? Stichwort Ausflugsticker in Bayern und viele Modelle, die es da schon gibt, bis an die Küsten hin, wo man eben diese Dinge den Gästen besser über digitale Kanäle, aber auch im Airliner würden sagen Slot-Management, eben auch Quantitäten, Staus und Overtourism dadurch klug begegnen kann. Also Internationalisierung ist das abschließend von meiner Seite natürlich ein Wertschöpfungsfaktor, weil dieser Gast bereit ist zu bezahlen. Ja, und er wartet, er ist auch kaufkräftig. Denke an Überseegäste. Amerikaner geben 4-mal so viel aus wie der deutsche Gast. Das mag für manche Regionen sehr interessant sein. Arbeitsplatz sichernd und erhaltend. Also all diese Themen muss man eben auch über die kulinarische Brücke gehen.
Herr Fischer.
Sehr gerne. Vielen Dank, da ich aus dem württembergischen Bereich komme, umso gerne die Antwort, Herr Dond. Und das Allgäu ist länderübergreifend. Wir arbeiten zusammen. Wir sind ein Allgäu und Luft nach oben gibt es natürlich immer. Ich fange mal mit den Kommunen an. Da gäbe es jetzt viel dazu zu sagen, aber wenn ich es auf die touristische Sicht erst mal beschränke, ja, dann überall, wo die Kommunen, die Tourismusämter der Kommunen natürlich Veranstaltungen machen, Aktionen und so weiter, sollte halt auch darauf geachtet werden, dass dort regionale Produkte, Wein, Bier, aber vor allem natürlich Lebensmittel regional eingesetzt werden. Das ist das, was die Kommunen tun können. Ich würde nicht so weit gehen wie der Kollege, dann Anbaupläne zu machen. Das ist zu sehr Planwirtschaft. Aber die Kommunen sollten bei ihrem Einkauf schon darauf achten, dass sie dran sind. Und das weitet sich ja dann, was kauft man für die Kindergärten in der Verpflegung und Schulen und so weiter und so weiter. Genau. Aber der Rest muss auch privat passieren. Ja, und wir hatten schon die Gastronomen, die ganzen privaten Einkäufer, die Hotels und so weiter sind natürlich selber in der Pflicht, auch regional anzubieten. Und da ist schon noch einiges zu tun. Da sind wir auch dran, aber da machen sich manche zu einfach. Manche sind super engagiert, also nicht falsch verstehen, aber manche machen sich auch zu einfach, indem sie halt bei ihrem Großhändler ankreuzen, was am billigsten ist und sich das dann jeden Tag liefern lassen und nicht so drauf achten. Also da kann man mit ein bisschen Druck und ein bisschen Zug noch einiges machen.
Herzlichen Dank. Dann hat jetzt für die AfD Herr Brucker das Wort.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe zwei Fragen. Die eine wäre an Herrn Professor Müller, die andere wäre an Herrn Thompson. Aber ich hätte noch eine kleine Präambel als regionales Bonbon. Frau Hildorfer, Sie haben ja vorher gesagt, es sei besonders wichtig, auch insbesondere was Weinbau betrifft, wie hoch die Qualität des Ganzen sei. Ich bin jetzt nicht seit gestern Stadtrat im wunderschönen Regensburg und dort gibt es ein Produkt, das nennt sich Salutaris. Wenn man irgendjemanden vergiften will, dann gibt man diesem Gast zwangsläufigermaßen diesen Chateau Migraine. Nun haben es ja, genau, Herr Schmidt, jetzt komme ich gleich auf Sie zu. Sie von den Grünen haben ja sogar zusammengebracht, dass auf diesem Weinberg nicht mehr gespritzt werden darf, mit dem Resultat, dass dann irgendeine Laus oder irgendeine Milbe kam oder dergleichen und dieser Weinberg dann nicht mehr, überhaupt keine einzige Traube mehr. Und dann musste man dann irgendwie für ein paar hunderttausend Euro irgendeine resistente Traube da irgendwie anbauen etc. Pipapo. Sowas nennt sich Steuergeldverschwendung. Aber da lassen wir es jetzt einfach mal gut sein. Aber das ist halt eben linksgrünes Denken. Sei es drum, das war jetzt die Qualität des Regionalweins. Mir geht es um was anderes und das ist jetzt die Frage an Herrn Professor Müller, nämlich auch um die Qualität und Qualifizierung der Fachkräfte in diesem Bereich. Sie haben ja unter Punkt 7 diesen Qualifizierung als strategischer Schlüssel für den regionalen Tourismus, Hashtag, sagt man heutzutage ja, angebracht. Und letztes Jahr im Oktober war ja der Herr Baumeister da und hat uns ja berichtet, dass es immer schwieriger wird, gastronomische Fachkräfte wirklich zu bekommen, zumal ja auch immer mehr ausländische Fachkräfte zu uns reinkommen und deren Qualifikationsgrad, ja, der Sollzustand eher negativ vom Ist-Zustand abweicht, insbesondere auch was sprachliche Qualitäten und so weiter betrifft. Und da wäre jetzt meine Frage, wie sehen Sie die Herausforderung auf die Kulinarik der regionalen Gastronomie und welche Innovationen streben Sie an? Was können Sie da machen? Meine zweite Frage wäre dann an den Herrn Thompson und die ist ganz nonchalant, frisch, fromm, fröhlich, frei, wie von mir ja gewohnt. Herr Thompson, Sie haben ja selbst ein Unternehmen und Sie haben ja vorher bereits beim Kollegen angesprochen, dass es für Sie ja auch gewisse Hürden gibt. Stellen Sie sich einfach mal vor, ich wäre Sie und Sie wären ich. Was würden Sie denn mir anraten, welche regionalen, regulatorischen Hürden Sie denn abbauen wollten? Und dann wäre noch die B-Frage sozusagen, haben denn die Kampagnen von der Frau Hedorfer mit der DZT, haben Sie da Erfahrungen gesammelt, hat das irgendeine Auswirkung gehabt, ist die positiv oder negativ? Vielen Dank.
So, jetzt hat erst Herr Professor Müller das Wort und dann Herr Thompson direkt im Anschluss, weil die Zeit schon läuft.
Ja, vielen Dank. Zu der Frage zur Qualifizierung als Strategie. Also da setzt eben unter anderem jetzt auch der neue Studiengang an, weil diese Transformation, die unweigerlich stattfinden wird in Deutschland, was, von dem wir jetzt schon viel gehört haben in den Weinregionen und auch in der Gastronomie, die erfordert eben einen interdisziplinären Ansatz. Das heißt, unser Ansatz von dem neuen Studiengang bei uns ist eben, dass man diese Verbindung, die es faktisch gibt zwischen Weinwirtschaft, Gastronomie, Tourismus, Kulturlandschaft, dass man das eben den jungen Leuten auch weitergibt, dass die eben die Region kennenlernen und dass die dann eben diesen Ansatz, den sie dann zum Beispiel bei uns in Franken kennengelernt haben, auf andere Regionen übertragen können. Und dadurch, so die Idee von dem Studiengang oder von dieser Ausbildung bei uns, dann eben, dass die dann eben eine größere Perspektive haben und dann auch innovative neue Marketingkonzepte, die Weingüter und die Gastronomie eben vielleicht resilienter aufstellen können, indem sie neue Angebote und mehr Erlebnistourismus eben anbieten in ihren Regionen. Also da ging das hin. Und dann würde ich weitergeben.
Okay, Herr Thompson, hören Sie uns? Okay. Dann sind Sie dran.
Jawohl, jawohl. Okay, und zwar, ich will die Frage tatsächlich richtig beantworten. Und, aber ich muss das so sagen. Ich will nicht negativ sein. Ich sage nicht, was ich nicht will. Ich sage, was ich will. Ich will, dass jemand mit mir spricht, wo mir sagt, wo es lang geht, was wir vorhaben, wie ich mein Lokal attraktiver machen kann, wie ich mehr Leute aus meiner Nachbarschaft einlocken kann, für mein Bratwurst zu essen und mein Saumagen zu essen. Ja, ich will von Ihnen wissen, welche Strategien ich angehen kann, dass ich nicht nur international Werbung mache, sondern in Karlsruhe oder in Mannheim oder in Berlin, wo ich die Leute herhole. Das ist das, was ich brauche. Über diese ständige Umstellerei, das ist das, was die meisten nicht verstehen. Wir familiengeführte Betriebe, wir sind nicht an der Puls von der Politik oder wie die Gesetze machen und tun wie andere Leute. Wir haben es zu schaffen. Ja, ich gucke zweimal am Tag, dreimal am Tag Nachrichten und versuche ein bisschen was mitzunehmen, aber trotzdem krieg ich nicht genug Info zusammen, wo ich sage, okay, das hat aber irgendwelche Einfluss auf meinen Betrieb. Ja, ich krieg erstmal gesagt, okay, da wird umgestellt. Dann muss ich erstmal gucken, okay, scheiße, es wird umgestellt, habe ich erstmal das Geld, um die Umstellung zu finanzieren. Ja, das sind meine Probleme. Ja, ich brauche nicht international zu gehen, ich brauche hier was. Ich brauche eine Möglichkeit, mein Restaurant zu füllen. Und der Kollege hat auch ein Restaurant, der muss die auch füllen irgendwie. Aber das Problem ist, die Leute, die haben, so wie der andere Kollege gesagt hat, die haben kein Geld mehr. Die bleiben zu Hause, das Geld bleibt erstmal in der Hosensack. Da könnt ihr so viele Strategien aufbringen, wie ihr wollt. Aber ihr müsst ja erstmal die Leute hier reinlocken. Und zwar um die Ecke und nicht draußen in New York mit dem Brot oder in China oder was weiß ich was. Die müssen hierher kommen. Ja? Und ihr müsst uns sagen, was wir besser machen können, für die Leute zu behalten. Mehr ist es nicht. Es ist relativ einfach. Aber ich finde, wir reden viel zu groß und viel zu pompös. Wir müssen ein bisschen kleiner denken. Erstmal uns kleiner mal abholen, dass wir euch besser unterstützen können. Dankeschön.
Herzlichen Dank. Jetzt war ich sehr großzügig. Das will ich nicht immer sein. Dann kommen wir nämlich mit unserer Zeit nicht hin. Aber trotzdem, ich wollte Ihnen einmal die Gelegenheit geben, das mal auszuführen. Dann hat für die SPD-Fraktion jetzt Christoph Schmid das Wort.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich musste jetzt gerade schmunzeln bei der Diskussion um das württembergische Allgäu. Ich kann mich an eine Debatte vor 30 Jahren im Studium erinnern zwischen einem Hindelang und einem Leutkircher, ob so ein Schmarrn wie ein württembergisches Allgäu tatsächlich geben darf. Das tatsächlich nur am Rande, das war, glaube ich, als wir die ersten Schilder württembergisches Allgäu aufgestellt haben. Ich bin ja integrativ unterwegs, als Nordschwabe sowieso nicht betroffen. Aber vielleicht tatsächlich, Herr Fischer, ich meine, das liegt natürlich daran, und das ist des Pudels Kern, das Allgäu ist eine der stärksten Marken, die wir haben. Und deswegen möchte jeder gerne dazugehören. Also das ist ja tatsächlich der Hintergrund und der Hintergedanke das, und deswegen habe ich da vollstes Verständnis dafür, auch wenn es mich als Nordschwabe nicht betreffen würde. Aber vielleicht zum Thema Kulinarik, vielleicht können Sie mir ganz spontan auch beantworten, welche Rolle es spielt, die Zuordnung auch regionaler kulinarischer Produkte zur Marke. Also wie da die gegenseitigen Effekte auch sind, ob sich das auch ein bisschen bedingt über die Cash-Batzen hinaus. Und Herr Professor Müller, Sie haben schon ein bisschen was gesagt zum Thema kleinstrukturierte Weingüter, gastronomische Familienbetriebe. Sie haben gerade schon kurz Erlebnisangebote angesprochen. Vielleicht können Sie da noch mal auch ein bisschen intensiver aufzeichnen, welche Einkommensalternativen es gibt, auch für gastronomische Familienbetriebe und Familienbetriebe jetzt in dem Sinne, wie wir es verstehen und nicht, wie es die AfD versteht. Im Sinne, dass man die eigenen Verwandten beschäftigt.
Beginnen darf Herr Fischer, glaube ich.
Danke, Frau Karliczek. Ja, sehr gerne. Es gab ja mal den Spruch, regional ist das neue Bio. Das würde ich so jetzt nicht unterschreiben. Beides hat seine Berechtigung und wenn beides zusammenkommt, ist es noch besser. Aber wenn die Menschen, wir reden ja über den Tourismus, wenn die Menschen zu uns kommen, wollen sie vor allem regionale Produkte, ja, essen und sehen. Und die wollen die Käsespatzen mit dem Käse aus dem Allgäu essen. Wir haben jetzt keinen großen Getreideanbau, also das Mehl kommt nicht aus dem Allgäu, aber es sollte aus der Nähe kommen. Genauso bei anderen Produkten. Wir haben nicht nur das Allgäu, glaube ich, ganz gut entwickelt die letzten Jahre, sondern die Marke Allgäu aufgebaut. Und das auch bewusst immer als Qualitätsmarke, nicht nur als Herkunftsmarke. Und das gilt auch für die Produkte, die dieses Markenzeichen tragen. Und da ist es ganz wichtig, dass die Produkte aus der Region kommen, möglichst. Wir haben keinen Hopfen beim Bier, aber das kommt dann halt aus Tettnang und aus Spalt und aus der Hallertau und nicht aus Amerika oder sonst wo. Ja, das sind die Dinge. Also immer möglichst regional die Herkunft für die Produkte, die dann auch das Markenzeichen bei uns Allgäu tragen und natürlich woanders gerne ein anderes Markenzeichen. Das jetzt mal einen kleinen Seitenhieb auf Südtiroler Speck, Schwarzwälder Schinken und so weiter. Der reine Produktionsort ist es halt für mich nicht, sondern auch der Inhalt sollte aus der Region kommen. Das ist für uns im Allgäu ganz wichtig. Deshalb machen wir diese Vorgabe. Es reicht nicht, dass es vor Ort produziert wird, sondern es muss auch vor Ort eingekauft werden, dass es nachher für die Gäste, aber auch für die Einheimischen glaubwürdig ist. Und dass natürlich die Wertschöpfung in der Region ist. Ja, wenn ich die Schweine aus Dänemark und sonst wo, dann ist der Großteil der Wertschöpfung ja auch woanders und nicht vor Ort.
Herr Professor Müller, möchten Sie weitermachen?
Ja, vielen Dank auch für die Frage zur Resilienz von den vielen kleinen Betrieben. Und da hat man eben sowohl in der Gastronomie, haben wir jetzt schon mehrmals gehört, als auch in der Weinbranche haben wir eben sehr viele Familienunternehmen, die man auch schlecht zusammen rationalisieren kann. Das heißt, die müssen sich irgendwie selber, was wir auch vom Herrn Thompson gehört haben, die müssen sich irgendwie durchwursteln. Und da ist eben der Weintourismus, also beim Weintourismus insbesondere kann das eben dann auch als Vorteil gesehen werden, weil eben diese kleinen familiengeführten Betriebe oftmals auch eine richtige Authentizität haben, die eben vor allem bei so einer beim Erlebnistourismus eben gerade gesucht wird von den Touristen. Und dadurch haben sich auch in den viele erfolgreiche Weingüter inzwischen sehr diversifiziert. Also die haben zum Beispiel, natürlich gibt es die Verkostungen und die Führungen im Weinberg und durch den Keller. Aber viele haben jetzt auch angefangen, dass sie irgendwie eine Showküche investiert haben und dass sie da jetzt Kochkurse oder gastronomische Events oder Pop-up-Restaurants auf dem Weingut anbieten. Man kann sich vorstellen, dass man Weinbars oder eine eigene Gastronomie am Weingut hat. Und auch bei den Beherbergungsangeboten auf dem Weingut gibt es inzwischen sehr viel mehr als nur solche Weingutsferienwohnungen oder so, sondern da gibt es auch ganz neue Konzepte, wo zum Beispiel Chalets so in Containerform im Weinberg stehen oder die Übernachtung dann im Fass oder was auch sehr populär ist. Also da gibt es ganze Weinfässer, wo man dann eben zu zweit dann im Weinberg praktisch im Weinberg aufwacht. Oder eben auch die Wohnmobilstellplätze, die überall angeboten werden. Also Wohnmobiltourismus ist sehr groß in den Weinregionen zurzeit. Genau, also diese Erlebnisangebote, die schaffen eben eine Einkommensalternativen in diesen kleinen Betrieben. Und dadurch entsteht dann eben auch eine Stabilität. Und da haben sich viele schon etabliert. Und das wäre eben auch für viele andere zu wünschen, dass das klappt.
Vielen Dank. Die nächste Frage wird gestellt von den Grünen. Stefan Schmidt.
So ist es. Sehr Vielen gut. Dank, Frau Vorsitzende. Die Frage richtet sich zunächst an Herrn Gardini vom Bayerischen Zentrum für Tourismus. Sie schreiben in Ihrer Stellungnahme, dass jenseits des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds viele Probleme der Gastronomie oftmals hausgemacht seien, da trotz grundsätzlich ähnlicher externer Rahmenbedingungen viele Gastronomiebetriebe offensichtlich besser durch wirtschaftlich herausfordernde Zeiten kommen als andere konzeptionell durchaus vergleichbare Unternehmen. Jetzt hören wir sehr vielseitige Klagen der Gastronomie in Deutschland. Die Bundesregierung reagiert auch relativ regelmäßig drauf. Zuletzt mit der Umsatzsteuerreduktion in der Speisegastronomie, mit dem Praxischeck Bürokratieabbau. Offensichtlich wird es entweder nicht gehört oder es reicht immer noch nicht. Und ich würde Sie einfach mal bitten, dass Sie uns vielleicht mal konkreter ausführen, wie sich das aus Ihrer Sicht darstellt, ob statt so ob wir wirklich die komplette Bandbreite der Gastronomie erreichen können und müssen oder ob wir nicht gezieltere Maßnahmen offensichtlich bräuchten. Und zweitens, wie Sie insgesamt so die Innovationsfähigkeit auch der deutschen Gastronomie bewerten.
Vielen Dank, Herr Professor Gardini. Hören Sie uns, dann haben Sie jetzt das Wort.
Okay, hören Sie mich?
Ja.
Hören Sie mich? Okay. Ja, wunderbar. Okay. Okay, ich glaube, kurzen Moment. Ja. Ja, danke für die Frage. Ja, in der Tat. Das eine ist natürlich, als Mittelständler wünscht man sich natürlich immer Rahmenbedingungen, die mit steuerlicher Entlastung zu tun haben, mit Bürokratieabbau, ne, dass eine Nachfolgeförderung stattfindet oder im ländlichen Raum, dass vielleicht die Kommunen sich noch ein bisschen mehr engagieren. Das ist, sagen wir mal, die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist natürlich auch, dass die Gastronomie ein Stück weit sich auch neu erfinden muss. Die Mitte, ne, der Gastronomie wird auch verschwinden und wie in anderen Branchen auch gilt es darum, der Kollege Müller hat es ja auch angedeutet, ne, auch an seinem eigenen Leistungsprofil zu arbeiten, das Thema Innovation auch stärker, ne, voranzutreiben, sich auch um strategische, eben um die Zukunft zu kümmern. Ich kann das verstehen, ich komme selber aus einem familiengeführten Gastronomiebetrieb mit einem italienischen Nachnamen, können Sie dreimal raten, was es ist. Und auch da habe ich natürlich gesehen, dass meine Eltern im operativen Hamsterrad irgendwie unterwegs waren und nicht darüber nachdenken könnten, ne, wie sieht denn mein Geschäft von morgen aus oder von übermorgen oder anhand von geänderter Rahmenbedingungen, ne, sind wir da noch wettbewerbsfähig oder nicht. Und wir sehen natürlich auf der einen Seite, die Systemgastronomie legt extrem zu, weil sie eben extrem effizient, ne, die haben Skalierungsvorteile, extrem digital unterwegs sind. Aber dass den Gegenpol, den natürlich die familiengeführte Gastronomie da spielen könnte, ist eben das, dass wir sagen, da muss es halt emotionaler, erlebnisorientierter, authentischer werden. Ne? Also die Gastgeberrolle noch ein bisschen stärker betonen. Weil auch das ist ja gerade das, was auch, sagen wir mal, inländische und ausländische Touristen ja sich wünschen. Wir wünschen uns ja nicht, wenn wir irgendwo hingehen und wir gehen ins Hans im Glück oder zu McDonald's, wünschen wir uns ja keine authentische Begegnung, ne, sondern oder einen tollen Gastgeber, ne, der uns da irgendwie verarztet die ganze Zeit. Ne. Aber wir wünschen uns das sehr wohl in einem Gasthaus, in einem Wirtshaus, in einem persönlichen, familiengeführten Menschen dorthin, ne? Und sich da so ein Stück weit mehr in die Richtung zu entwickeln, sich zu profilieren, seine eigenen Stärken wieder neu zu entdecken oder eben neu zu definieren. Das ist etwas so eine Herausforderung, die die familiengeführten Betriebe haben. Ne? Also jenseits aller operativen Exzellenz, ne, wo es manche Unternehmen gibt, die, ne, sehr, sehr gut unterwegs sind, ne, und, ne, sehr, sehr gut auch zurechtkommen mit den vielleicht nicht ganz so optimalen Rahmenbedingungen, sehr, sehr erfolgreich sind, gibt es eben denen gegenüber auch sehr schwer tun, die sich die Probleme haben, letztendlich, ne, auch effiziente Prozesse, ne, zu gestalten. Weil am Ende muss man natürlich irgendwie, sagen wir mal, hinter den Kulissen sehr effizient sein und vor den Kulissen sollte man, ne, sehr authentisch und sehr besonders sein. Und diesen Spagat hinzukriegen, das fällt nicht leicht. Die Anforderungen sind da gestiegen an die Wirte, an die Wirtinnen, ne, an die Leute, ne, die diese in diesen Betrieben unterwegs sind. Und wir wissen alle, ne, sagen wir mal, die Markteintrittsschwelle für einen Gastwirt ist sehr niedrig. Ne? Das ist ja kein Bildungsberuf. Es wird keinerlei Anforderungen gestellt. Jeder kann so einen Laden aufmachen, der so einen Tag quasi irgendwie so einen Hygienenachweis gemacht hat. Dass da natürlich viele Leute sind, die vielleicht nicht in dieser Branche tätig sein sollen, ist natürlich dann auch in der Natur der Sache gegeben. Also insofern denke ich mal, die Anforderungen, also die Branche ist schwieriger geworden und stellt einfach höhere wirtschaftliche, betriebswirtschaftliche Anforderungen an denjenigen, der so ein Unternehmen führt. Und das gilt eben auch für die familiengeführten Unternehmen.
Noch eine Nachfrage?
Vielen Dank. Ja, ich würde gerne noch mal ganz kurz aufgreifen, das Ökomodell Bad Hindelang. Herr Fischer, vielleicht können Sie das noch kurz aufgreifen. Das, glaube ich, ist in der ersten Fragerunde ein bisschen untergegangen.
Herr Fischer.
Gerne, Entschuldigung. Ja, genau, das ist mir völlig durchgerutscht. Das Ökomodell Bad Hindelang zeichnet zwei Dinge aus. Einmal, weil es schon seit über 30 Jahren läuft. Und zweitens, und das ist das Besondere, weil halt die Zusammenarbeit sehr eng ist. Und das ist, glaube ich, das Enge zwischen der Alpwirtschaft, der Alplandwirtschaft, den Gastronomen, den Verarbeitern, mit der Gemeinde, mit dem Tourismus, um dort die kurzen Wege zu machen, aber auch um dieses Commitment zu haben, dass eben die Landwirte für den Ort produzieren, dass die Bäcker, die Metzger und so weiter, die Verarbeiter vor Ort auch diese Produkte verarbeiten und dass sie am Ende die Gastronomen und andere Verbraucher auch abnehmen. Und das in Bio, sagen wir, Ökoqualität regional vereinbart, das alles zusammen zeichnet dieses besondere Modell aus und dass es auch über so viele Jahre, Jahrzehnte jetzt funktioniert, zeigt, wie eng diese Gemeinschaft ist. Natürlich ist Bad Hindelang ein kleiner Ort, 5000 Einwohner, da geht sowas vielleicht einfacher, aber wer Bauern, wer Handwerker und so weiter kennt, weiß, dass es auch in kleinen Orten nicht einfacher ist.
Vielen Dank. Dann haben wir noch eine Frage, die letzte in der zweiten, für Katalin Genburg von den Linken.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Danke auch für die spannenden Ausführungen. Ich glaube, wenn wir noch mal zu dem Ursprung der heutigen Sitzung und des Grundes, warum wir hier miteinander reden, zurückkommen, dann sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass diese regionale Kulinarik unter Druck geraten ist und die Gastronomie insgesamt ja ein richtiges Problem hat. Und zwar in der Großstadt oder auf dem Land. Es ist sozusagen insgesamt schwieriger geworden. Und deswegen reden wir hier darüber. Und wir reden über die Resilienz von kleinen Betrieben. Und es wurde auch immer wieder gesagt, also auch Herr Gardini hat gerade noch mal gesagt, Kommunen könnten sich engagieren. Deswegen, Herr Fischer, Sie hatten es so ein bisschen abqualifiziert als Planwirtschaft. Ich würde davon gern absehen. Ja? Wir haben hier festgestellt auf unserer Ausschussreise vom Tourismusausschuss, dass hier Leute, die nicht der Linken angehören, Genossenschaften gegründet haben, um regionale Betriebe zu retten. Und es wäre wirklich schön, wenn wir da nicht sozusagen so einen Pappkameraden aufbauen, sondern wenn wir ernsthaft über resiliente Strukturen reden und darüber, was hilft, da sozusagen auch gegenzusteuern. Und die Krise ist immens, deswegen braucht es vielleicht auch wirklich neue Antworten. Und deswegen würde ich ganz gerne da noch mal anknüpfen und fragen, was sind denn jetzt die Lösungen? Ja? Und da will ich auch noch mal an Herrn Wulff die Möglichkeit geben. Sie hatten in Ihrer Stellungnahme auch geschrieben, dass Sie auch der Auffassung sind, dass eben Marketing- und Imagekampagnen eben nicht das Problem lösen. Und wenn wir jetzt in der Runde der Anzuhörenden gehört haben, na ja, dann muss man halt die regionalen Produkte besser vermarkten. Ist das jetzt ernsthaft Ihre Lösung? Das ist aus unserer Sicht nämlich auch nicht die Lösung. Deswegen ganz kurz vielleicht nochmal Herrn Wulff die Möglichkeit, das auch nochmal auszuführen. Und eine kurze Gelegenheit dann gerne auch noch an Herrn Fischer darauf auch nochmal zu reagieren, weil das würde mich schon interessieren, ob wir da jetzt einen spannenden Dissens auch nochmal festhalten können.
Wollen wir mit Herrn Fischer anfangen oder mit Herrn Wulff? Dann fangen wir mit Herrn Wulff an.
Okay. Ja, also wie ich schon in der ersten Runde gesagt habe, ich vermisse in meinen Recherchen, in den Gesprächen, die ich führe mit Gastronomen, aber auch mit handwerklichen Betrieben, mit bäuerlichen Betrieben, so eine übergeordnete Strategie, etwas, was wirklich, wo sie sich zusammenschließen können, überregional zusammenschließen können und voneinander lernen können, wo dann entsprechend dann halt auch eine Systematik geschaffen wird. Das könnte Teil der Ernährungsstrategie sein. Ich finde das in der Ernährungsstrategie aktuell nicht. Ich finde es auch nicht in der Tourismusstrategie. Für mich gehört das in irgendeiner Form zusammen, dass man dort wirklich Grundlagen schafft, die dann halt entsprechende Sicherheiten gewährleisten können. Und es ist für mich auch tatsächlich keine Planwirtschaft, sondern wir reden hier über Ernährungswirtschaft und über eine Ernährungsstrategie. Das ist ein unglaublich wichtiges Thema. Das ist das zentrale Thema der Binnennachfrage, der Binnenwirtschaft. Insofern würde ich mir einfach da auch eine gewisse, wenn ich sagen darf, Ernsthaftigkeit auch im Umgang mit dieser Thematik insgesamt wünschen, weil es sehr, sehr wichtig sein wird, diese Ernährung, Gesundheit, aber auch natürlich das Schaffen von wirtschaftlichen, fundierten Möglichkeiten für die Menschen auch in Zukunft zu gewährleisten. Und es ist aktuell in der Gastronomie eine sehr katastrophale Situation. Ich führe täglich Gespräche mit Gastronomen und Gastronomen. Man hat da fast schon das Gefühl, dass das immer auch ein bisschen ein therapeutisches Gespräch mittlerweile ist. Da sind viele kurz davor, ihren Betrieb aufzugeben oder haben das schon getan oder suchen verzweifelt nach einer Nachfolge. Wir reden über familiengeführte Betriebe. Unternehmensnachfolgen in dem Bereich nehmen bis zu 8 Jahre in Anspruch, zeigt die Wissenschaft. Insofern sollte man auch da wirklich gucken, wie wir es schaffen, im ländlichen Raum genauso wie in der Stadt auch Nachfolgen zu schaffen und eine Nachhaltigkeit zu schaffen, was diese Strukturen angeht. Danke.
Herr Fischer.
Dankeschön. Wir sind gar nicht weit auseinander, Frau Genburg. Ich komme aus der Landwirtschaft und wenn irgendein Bauer hört, er soll Anbaupläne verfolgen, die ihm jemand vorgibt, dann ist es zum Scheitern verurteilt. Das hat mich gestört. Alles andere, ich komme auch aus der Regionalentwicklung und der Tourismusentwicklung und wir sind alle öffentlich finanziert und haben einen öffentlichen Auftrag für die Entwicklung. Das braucht es. Sowohl im Bereich gerade der kleinen mittelständischen Landwirtschaft wie auch im Tourismus. Deshalb gibt es Förderprogramme, deshalb gibt es Entwicklungsmaßnahmen, die aus meiner Sicht auch notwendig sind und die auch hier helfen können. Wir haben gerade das Ökomodell Bad Hindelang noch mal angeschaut. Natürlich hat die Kommune da viel angestoßen. Und ich habe vorhin das Thema Marke Allgäu in Bezug auf Kulinarik dargestellt. Natürlich haben wir mit öffentlichen Geldern hier viel angestoßen, um die Partner zusammenzubringen, um Dinge in Bewegung zu bringen. Und genau das braucht es. Aber am Ende bin ich schon der Überzeugung, müssen die privaten Unternehmer auch selber mitmachen. Wir können nicht den Hund zum Jagen tragen am Ende. Ja? Irgendwann muss es selber laufen und müssen die auch selber wollen.
Frau Hindenburg, noch eine Nachfrage?
Ja, wenn ich die Minute noch habe, dann nehme ich sie natürlich. 46 Sekunden. Vielleicht will Frau Hedorfer da auch noch mal was sagen. Also ich finde diese Frage jetzt, was kann das Marketing in so einer Krise leisten, die müssen wir uns doch mal ernsthaft stellen.
Jede Menge, denke ich. Es geht ja um den Gast. Also leere Gasthäuser sind furchtbar. Natürlich gibt es da regionale Gäste, nationale Gäste, internationale Gäste. Wenn wir nun feststellen, was Herr Wulff sagt, dass wir ein Problem haben in urbanen Zentren, dann denke ich schon, dass ein temporärer Gast durchaus auch eine gewinnbringende Situation sein kann, eine Win-Win-Situation. Alles in Maßen und in der Balance der Tourismusakzeptanz vor Ort. Aber Unternehmer möchten Geld verdienen und sie brauchen Gäste. Und bitte denkt vom Gast aus. Und der Gast hat mannigfach Alternativen. Also müssen wir werben, weil wir brauchen den Gast. Der Gast sichert Arbeitsplätze, der hat die Umwegrendite, brauchen wir uns nicht gegenseitig bestätigen. Ich denke, das ist klar. Und deshalb plädiere ich nicht, weil ich die DZT bin, sondern ich plädiere dafür, dass wir im Wettbewerb der vielen Reisemöglichkeiten auch eine emotionale Visitenkarte von Deutschland abgeben, international. Und die Kulinarik kann ein großer Aufhänger sein und ist ja auch ein gelernt geliebtes Thema. Die deutsche Küche ist weltweit bekannt. Und sie hat eine ganz große Strahlkraft und wir sind fantastische Gastgeber. Und ich glaube, ohne Gast ist das gar nicht möglich. Mit 6 Millionen Beschäftigten in unserer Branche brauchen wir in dem Segment auch eine stabile Infrastruktur. Und da ist der Gast ein ganz wesentlicher Faktor, Frau Genburg.
Ich würde mich ganz, ganz herzlich bedanken wollen bei unseren beiden Mitdiskutanten im Netz und den Vieren, die hier sitzen. Erstmal nochmal dafür, dass sie Stellungnahmen abgegeben haben. Und Ich glaube, das ist ein Thema, was wir bestimmt noch auch im Ausschuss, vielleicht auch bei mancher Reise noch mal weiter vertiefen werden, weil wir haben gesehen, wie viele Facetten dieses Thema hat. Und ich glaube, die Dramatik ist heute Nachmittag in der Spannweite von, gibt es eigentlich noch genügend, die etwas anbieten? Wie kriegen wir das hin, dass deutsche Küche weiter angeboten wird, weil sie am Ende das Markenzeichen ist, vom Brot über die Brezel bis hin zum Wein und zum Bier. Aber es ist ja auch die Atmosphäre von Wirtshäusern, das hat ganz am Anfang, ich glaube, Herr Müller, Sie haben es gesagt, ne? Oder hat es Herr Gardini gesagt, die Atmosphäre von Wirtshäusern und Gasthäusern ist natürlich auch etwas, was ein wesentliches Merkmal ist. Und insofern sage ich ganz, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, das war eine sehr, sehr spannende Anhörung. Ich bin gespannt, was unsere vielen Zuhörerinnen und Zuhörer gleich dazu sagen. Sie haben ja jetzt hier, glaube ich, viel Spannendes gehört, was wir gleich noch mal weiter vertiefen können. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Kommen. Das wird bestimmt nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir uns mit der Thematik auseinandersetzen. Alles Gute und eine gute Zeit.